Der Heilige Krieg von John Bunyan. Zweiter Teil: Die Zeit der Rückkehr und Buße. Siebtes Kapitel: Neuer herrlicher Zustand der Stadtmenschenseele. Nun war die Stadtmenschenseele von den Diabolianern, soweit es anging, völlig gereinigt. Da schrieb Immanuel einen Tag aus, an dem er der Stadt einen neuen Beweis seiner Gnade geben wollte. Die alten Rechte der Stadt bestätigte er, gab ihr neue Vorrechte dazu und eine neue Verfassung für ihren veränderten Zustand nach der Errettung aus Satans Gewalt. Zuerst gab er ihnen einen neuen Gnaden-, Frei- und Schutzbrief. Denn als er den Alten durchblickte, den er sich hatte bringen lassen, sprach er: Was alt und überlebt ist, das ist nahe bei seinem Ende. Der wesentliche Inhalt dieses kostbaren Unterpfands, der überschwänglichen und ewigen Gnade Immanuels, war folgender: Ich, Immanuel, Fürst des Friedens und großer Liebhaber der Stadt Menschenseele, gebe, gewähre und vermache in dem Namen meines Vaters und nach meiner eigenen Gnade und Barmherzigkeit, meiner geliebten Stadt Menschenseele, erstens freie, volle und ewige Vergebung aller Sünde, alles Bösen, aller Ungerechtigkeiten, aller Missetaten und Beleidigungen, deren sie sich gegen meinen Vater, mich, ihren Nächsten oder gegen sich selbst schuldig gemacht haben. Zweitens, ich gebe ihnen mein heiliges Gesetz und mein Testament mit allem, was darin enthalten ist, zu ihrem ewigen Trost und Labsal. Drittens, ich gebe ihnen Anteil an derselben Gnade und Güte, die in meines Vaters Herzen und in dem meinen wohnt, so dass sie göttlicher Natur sein sollen. Viertens, ich gebe, verleihe und schenke ihnen die Welt und was darin ist, frei zu ihrem Eigentum und Besitz. Und sie sollen solche Macht darüber haben, wie es mit meines Vaters und mit meiner Ehre und mit ihrem wahren Wohl vereinbar ist. Ja, Leben und Tod, Gegenwärtiges und Zukünftiges soll in ihrer Gewalt sein. Solche Vorrechte soll keine andere größere oder kleinere Stadt, Gemeinde oder Genossenschaft genießen, sondern allein meine liebe Menschenseele. Fünftens, ich gebe und gewähre Ihnen für alle Zeiten die Erlaubnis eines freien Zutritts zu meinem Palast auf dieser Erde und zu dem droben, ihre Not, ihren Mangel und ihre Leiden mir zu klagen, und gebe ihnen meine Zusage, dass ich sie hören und erhören und endlich alles Leid vollkommen von ihnen nehmen will. Sechstens, ich bekleide und belehne die Stadt Menschenseele mit der Vollmacht und dem umfassenden Recht, alle und jeden Diabolianer, die hin und wieder zu irgendeiner Zeit oder irgendeinem Ort in oder außer der Stadt Menschenseele umherschweifend gefunden werden, aufzuspüren, zu greifen, zu Sklaven zu machen und alle vom Erdboden zu vertilgen. Siebtens, ich verleihe ferner meiner geliebten Stadt Menschenseele volle Macht, nicht zu dulden, dass irgendein Reisender oder Fremdling oder jemand dieser Art in ihr wohne oder gar herrsche. Nur ihre alten, ursprünglichen und legitimen Kinder sollen das Recht haben, in ihr zu bleiben und Anteil an der Gnade und den Vorrechten zu genießen, die ihr verliehen sind. Aber alle Diabolianer, von welcher Geburt, aus welchem Land und Königreich sie auch immer sein mögen, sollen ewig davon ausgeschlossen sein. Als die Stadt Menschenseele diesen gnadebringenden Schutz und Freibrief aus der Hand Immanuels erhalten hatte, der unendlich umfangreicher war, als hier mitgeteilt werden konnte, wurde er auf dem Marktplatz vom Herrn Syndikus in Gegenwart der ganzen Bevölkerung vorgelesen. Dann wurde er am Burgtor in goldenen Buchstaben befestigt, damit die Stadt Menschenseele ihn immer vor Augen hat, sich des großen Wohlwollens ihres hochgelobten Fürsten erinnert, in immer neuer Freude aufjauchzt und in immer neuer Liebe zu dem großen Immanuel entbrennt. Alles hallte wieder vom Jauchzen und Frohlocken der glücklichen Stadt. Die Diabolianer aber waren froh, wenn sie sich jetzt nur verkriechen konnten. Sie waren wie wandelnde Leichen. Bald nachher ließ der Prinz die Ältesten von Menschenseele abermals zu sich kommen, um mit ihnen über die Einrichtung eines ständigen Predigtamtes zu beraten. Denn, sprach er, ohne Lehrer und Führer seid ihr nicht fähig, meines Vaters Willen auch nur recht zu erkennen, noch viel weniger ihn zu tun. Wie überhaupt jetzt jedes Vornehmen des Prinzen die Freude der ganzen Stadt erregte, so begrüßten sie auch diesen neuen Plan Immanuels, als sie davon Kenntnis erhielten, mit allgemeinem Beifall. Denn was wünschten sie mehr als die Förderung in der Erkenntnis und Übung in allem Guten? Sie baten daher ihren geliebten Fürsten, ihnen näher zu sagen, was er im Sinn habe. Er deutete aber auf zwei Personen hin, die das Predigtamt unter ihnen verwalten sollten. Zuerst auf einen, der von seines Vaters Hof wäre. Dann auf einen anderen, der aus Menschenseele selbst stammen sollte. Der von meines Vaters Hof kommt, sprach er, ist eine Person, die an Eigenschaften und Würde meinem Vater und mir ganz gleich ist. Er ist der Herr Obersekretär an meines Vaters Hof, der Heilige Geist. Denn er ist und war jederzeit der Hauptverfasser und Verkündiger aller Gesetze meines Vaters. Eine Person, die eingeweiht ist in alle Geheimnisse, wie mein Vater es ist und ich es bin. Wahrlich, er ist mit uns eins im Wesen, eins mit uns in der Liebe zu Menschenseele. Dieser Geist muss euer Hauptlehrer sein und bleiben. Denn wie des Menschen Geist weiß, was im Menschen ist, so versteht auch niemand das Wesen und die Heilspläne meines Vaters besser als dieser hohe Geist. Niemand kennt so wie er die Sitten und Gewohnheiten an meines Vaters Hof, so dass niemand euch besser unterrichten kann über alle diese Dinge als er. Besonders weiß keiner eindringlicher und beweglicher zu zeigen von der Liebe, mit der meines Vaters Herz zu Menschenseele erfüllt ist, so dass diese Liebe gleichsam ausgegossen wird in aller Herzen. Und wie er alles weiß, so vermag er euch auch ebenso Wohlvergangenes ins Gedächtnis zurückzurufen, als auch Zukünftiges zu enthüllen, so dass er euch zu ebenso wahrhaftigen Lehrern als hellen Sehern macht. Er ist es auch, der mit übernatürlicher Kraft eure Herzen des Glaubens gewiss macht, so dass diesen Glauben nichts erschüttern kann. Auch lehrt er euch, was und wie ihr meinen Vater bitten sollt, und hilft eurer Schwachheit auf, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, wie es sich's gebührt, und vertritt euch selbst aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Darum sollt ihr ohne seinen Rat und Hilfe nichts reden und nichts tun und euch ganz seiner weisen und heiligen Leitung hingeben. Hütet euch aber, diesen höchsten Prediger zu betrüben, durch den ihr das Siegel zu eurer ewigen Erlösung empfangt. Ja, viel weniger erzürnt oder entrüstet ihn. Denn sollte das geschehen, so würde er als ein Feind sich gegen euch kehren und wider euch streiten, und in diesem Kampf würdet ihr erfahren, dass er euch mehr schaden kann, als wenn 12 Legionen von meines Vaters Hof gegen euch ausgesandt würden. Werdet ihr ihn aber lieben und gehorchen, so sollt ihr gewahr werden, dass ihr in ihm mehr Trost, Friede, Freude und Kraft findet als in der ganzen Welt, und ihr werdet durch ihn das reichste Erbe empfangen unter allen Völkern, das gesegnetste und seligste Volk werden. Hierauf berief der Prinz den alten Herrn Gewissen, den früheren Syndikus der Stadt, zu sich, der vor seinem Abfall sich stets wohl erfahren in der äußeren Regierung der Stadt und in der Handhabung der bürgerlichen Gesetze gezeigt hatte. Auch ihn setzte er zum Prediger ein. Du bist in der Stadt Menschenseele geboren, sprach er zu ihm. Aber der Herr Sekretär ist ebenbürtig mit meinem Vater. Das vergiss nie. Du besitzt nur, weil du von der Erde bist, Kenntnis von den irdischen Dingen und von den Gesetzen, die das irdische Wohl der Stadt sichern und die bürgerliche Gerechtigkeit lehren. Von den übernatürlichen, himmlischen Dingen, von den Geheimnissen meines Vaters, von den Wegen, wie ein Mensch vor ihm und vor mir im Glauben wahrhaftig gefällig und selig wird, hat nur dieser hohe Geheimsekretär meines Vaters die rechte Kenntnis und die, denen er es offenbaren will. Deinen Ruhm sollst du daher allein darin suchen, das Sittengesetz den Bürgern der Stadt scharf einzuprägen, die Strafen, die auf seine Übertretung folgen, nachdrücklich zu zeigen und auf die bürgerliche Gerechtigkeit mit allem Ernst zu halten. Aber in allen hohen und übernatürlichen Dingen hast du allein vom Herrn Sekretär die rechte Kenntnis und Unterweisung einzuholen, weil von diesem hohen Geist allein die rechte Erleuchtung in dem Verständnis der göttlichen Heilswahrheit und des Heilsweges kommt. Darum, mein lieber Syndikus, halte fest an der Demut und bedenke stets, dass die Diabolisten, weil sie sich nicht begnügten mit dem ihnen übertragenen Fürstentum, sondern verließen ihre Behausung und wollten mehr sein, als ihnen zukam, in den Abgrund verstoßen sind, dass es dir nicht auch so geht. In allen vorerwähnten Dingen habe ich dich aber zum Vizeregenten meines Vaters auf der Erde eingesetzt. Das sei dir genug, und nun nimm alle deine Einsicht und Kraft zusammen, Menschenseele mit kräftigem Wort und scharfer Zucht zur Erfüllung deiner Gebote anzuhalten. Weil du aber alt und durch viele Sünden und böse Gewohnheiten geschwächt bist, so gebe ich dir Erlaubnis und volle Freiheit, so oft du willst, zu meinen Brunnenquellen und Wasserleitungen zu gehen und frei zu trinken von dem Blut meiner Reben. Denn mein Brünnlein rinnt und ergießt stets reinen Wein. Tust du das, so wirst du damit bewirken, dass alle faulen und schändlichen Säfte aus deinem Herzen entfernt, deine Augen erleuchtet und dein Gedächtnis gestärkt wird zur Aufnahme und zur Bewahrung alles dessen, was dich der höchste Sekretär des Königs lehren wird. Nachdem nun der Prinz den früheren Syndikus, Herrn Gewissen, auch als bestallten Prediger in Menschenseele eingeführt und dieser das Amt dankbar angenommen hatte, wandte sich Immanuel noch in einer besonderen Rede an die Bürger der Stadt. Siehe, sprach der Prinz zu Menschenseele, meine Liebe und Sorgfalt gegen dich. Allen früheren Gnadenerweisungen habe ich nun auch noch die große Wohltat hinzugefügt, dass ich dir zwei Lehrer und Prediger bestellt habe, um dich teils in den hohen himmlischen Geheimnissen zu deiner Seligkeit, teils auch in allen menschlichen Dingen zu deinem leiblichen Wohl zu unterrichten, so dass du an keiner Erkenntnis Mangel hast. Das Letztere ist die Sache des dir längst bekannten und in der guten alten Zeit viel bewährten Syndikus oder Gewissen, den ich eben mit dem Predigtamt betraut habe. Er wird sich hüten, in das Amt des ihm weit übergeordneten anderen Predigers überzugreifen, dem die Offenbarung der himmlischen Geheimnisse ausschließlich gehört. Aber es ist ihm unverwehrt, euch auch mitzuteilen, was er vom himmlischen Prediger empfangen. Und ihr selbst sollt davon untereinander reden, denn darin ruht euer Leben. Nur müsst ihr Acht geben, dass ihr ja nicht das eine mit dem anderen verwechselt. Ich werde euch noch ein anderes Reich zuteil werden lassen, das anbricht, wenn dieser Zeitlauf vollendet ist. Die tröstliche Erwartung, dass ihr dort für immer selig seid, dürft ihr einzig und allein auf das Wort Gottes stützen, das euch der obere Prediger aufschließt und zusichert. Selbst Herr Gewissen hat sich zu hüten, dass er nicht ein ewiges Heil von dem erhofft, was er aus sich selbst weiß. Das wahre Leben kommt nicht von ihm, sondern von meinem himmlischen Vater, der es euch durch seinen Sekretär offenbart. Herr Syndikus muss sich daher seiner Abhängigkeit von seinem Oberprediger stets bewusst bleiben, damit er nie in Widerspruch zu ihm tritt. Er halte sich immer bereit, von ihm zu lernen. So werdet ihr das Ziel erreichen, zu der euch diese beiden Prediger helfen sollen, die ihr in Ehren halten werdet. Wir haben gesehen, wie der Prinz viele hohe Hauptleute mit sich gebracht, durch deren Eifer und Tapferkeit die Erlösung der Stadt aus der Hand des Diabolus hauptsächlich bewirkt wurde. Der Prinz hielt es nun auch für nötig, dass er der Stadt diese Hauptleute besonders vorstelle und ihre Pflichten ihnen gegenüber nachdrücklich einschärfe. Diese Hauptleute, sprach er, lieben die Stadt Menschenseele, wie ich euch liebe. Als Männer, auserwählt unter vielen, treu und bewährt in den Kämpfen Schadeis, sind sie am geschicktesten, den noch übrigen Streit gegen Diabolus auszukämpfen und euer gegenwärtiges Glück zu beschützen. Ich warne euch daher ernstlich, ihr Einwohner der jetzt blühenden Stadt Menschenseele, dass ihr euch nicht ungebührlich gegen meine Hauptleute oder ihre Mannschaften betragt. Denn obgleich sie Herz und Angesicht von Löwen haben, wenn es den Streit gegen die Feinde des Königs und der Stadt Menschenseele gilt, so erwarten sie doch eure Mitwirkung. Und wenn ihr ihnen die versagt, wenn ihr sie verachtet oder euch auch nur gleichgültig gegen sie verhaltet, so wird das ihren Mut lähmen, ihre Erfolge hindern. Darum geht mit ihnen Hand in Hand. Folgt ihren Bewegungen. Lasst euch von ihnen treiben, ermutigen und entflammen. So werden sie euch zum Sieg führen, sodass alle Diabolisten, die euren Untergang wollen, die Flucht ergreifen müssen. Unter diesen Hauptleuten sind etliche bestellt, dass ihr euch meine Verheißungen und Befehle bekannt geben und euch so im Kampf beistehen. Wenn der Streit zu hart und langwierig würde, könnte es sein, dass ihr ermüden oder zu Tode krank würden. Da sollt ihr bedenken, dass sie euer Schutz, eure Wache, eure Mauer, eure Tore, eure Schlösser und Riegel, Wagen und Reiter sind. Und welche Heldentaten haben sie ausgeführt, als sie gesund und stark waren? So viele von euch noch munter und frisch sind. Sie sollen die Hauptleute rüsten, stärken und aufrichten, damit ihr unter ihrer Leitung den Kampf wieder fröhlich aufnehmt und zu einem erwünschten Ende führt. Denn wenn die Hauptleute schwach bleiben, kann die Stadt nicht stark sein. Wenn sie aber stark sind, kann Menschenseele nicht schwach sein. Ihr Wohl und euer Wohl sind unauflöslich miteinander verbunden. Darum lasst euch auf keine Weise von ihnen abwenden, sondern haltet treu zu ihnen in Not und Tod. Das alles habe ich euch vor Augen geführt, weil mir euer Wohl und eure Ehre am Herzen liegen. Und umso nötiger ist es, dass ihr darin fest zusammenhaltet, da euch noch ein schwerer Kampf bevorsteht, obgleich ihr jetzt von der Hand des Diabolus errettet und ein glückliches Volk seid. Denn ich weiß es, und ihr werdet es später selbst, noch mehr als ihr wünscht, erfahren, dass noch Diabolianer in der Stadt zurückgeblieben sind. Diabolianer, frecher, störrischer, unversöhnlicher als je. Als solche erheben sie jetzt schon ihr Haupt, während ich noch bei euch weile. Was wird erst werden, wenn ich mich von euch entfernt habe? Sie werden Ränke schmieden, Fallstricke legen und ihre Kraft aufbieten, euch in ein schrecklicheres Verderben zu stürzen als das, aus dem ich euch rettete. Vor dem wohnten sie bei ihrem Fürsten im Schloss, als Unglaube noch Oberbürgermeister der Stadt war. Aber seitdem ich hierher gekommen bin, liegen sie draußen an den Mauern versteckt, haben sich Gruben, Höhlen und Löcher gemacht und hausen in Schlupfwinkeln, so dass man sie nicht gewahr wird. Ganz los werdet ihr sie nicht werden. Ihr müsst denn die Mauern eurer Stadt ganz niederreißen wollen, was doch nicht geschehen kann, denn ich habe sie erbaut. Fragt ihr aber, was ihr tun sollt, wohlan. Seid nüchtern und wacht. Habt Acht auf die Mauern, in denen sie versteckt sind. Macht ihre Schlupfwinkel ausfindig, wo sie auf der Lauer liegen. Ergreift sie und verhandelt mit ihnen nicht. Lasst euch auf gar nichts mit ihnen ein, wenn ihr mit mir im Frieden bleiben wollt. Und damit ihr sie desto besser von den Einheimischen in Menschenseele unterscheiden könnt, will ich euch die wichtigsten Diabolianer nennen. Es sind Herr Hurer, Ehebruch, Mörder, Zorn, Zügellosigkeit, Betrug, Neid, Trunkenheit, Schwelgerei, Abgötterei, Zauberei, Zwietracht, Eifersucht, Zank, Empörung und Irrlehre. Das sind einige von denen, die dich, Menschenseele, für immer ins Unglück zu stürzen suchen. Du kennst sie nun, wenn du ihnen je gestatten solltest, nach Belieben in der Stadt herumzuschwärmen, so werden sie gar bald wie Schlangen eure Eingeweide und euer Herz gleichsam verzehren, eure Hauptleute vergiften, euren Kriegsleuten die Nerven zerschneiden, die Wehre und Riegel eurer Tore zerbrechen und eure jetzt so herrlich blühende Stadt Menschenseele in eine unfruchtbare und wüste Wildernis, in einen öden Schutthaufen verwandeln. Und damit ihr rechten Mut fasst, euch dieser Buben zu bemächtigen, gebe ich euch, Herr Oberbürgermeister Wille, Herr Syndikus, nebst allen Einwohnern der Stadt Menschenseele. Unumschränkte Vollmacht und Befehl. Alle Arten von Diabolianern, wo immer man sie antrifft, innerhalb oder außerhalb der Stadt, aufzuspüren, zu ergreifen und ans Kreuz zu schlagen. Ich habe besonders zwei Prediger unter euch bestellt, die euch in allem unterrichten sollen, was zu eurem geistigen und leiblichen Wohl gehört. Aber ihr sollt nicht meinen, dass nicht noch andere zu eurer Unterweisung bereit sein werden. Meine vier Hauptleute, die den ersten Kampf gegen Diabolus und seine Rotte so gut ausgeführt haben, werden euch gerne auf eure Bitte öffentlich und in den Häusern lehren, was euch nütze ist, um den euch nun noch verordneten Kampf zu bestehen. Ja, sie werden nach eurem Wunsch regelmäßige Versammlungen, wöchentlich oder auch täglich einrichten, um mit heilsamer Belehrung und Ermahnung euch zu stärken. Diese Versammlungen wollt ihr dann ja nicht verlassen, sondern aufeinander Acht haben, euch anzureizen zur Liebe und guten Werken. Seht euch aber vor, dass ihr nicht unversehens betrogen werdet. Denn wisset, die Diabolianer, ob sie gleich inwendig reißende Wölfe sind, werden doch im Schafskleid göttlicher Lehre zu euch kommen. Sie werden die Gestalt der Lehrer der Gerechtigkeit annehmen und unter diesem Schein mit verführerischen Worten euch blenden. Böses Gut und Gutes Böse heißen. Aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis. Aus Sauer Süß und aus Süß Sauer machen. Und so unbemerkt euch in zeitliches und ewiges Verderben locken. Und wenn ihr euch nicht recht vorseht, werden sie euch selbst zu ihren Bundesgenossen machen, dass der letzte Betrug ärger wird als der erste. Darum seid wacker und glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Jeder Geist, der mich nicht bekennt, ist nicht von Gott, sondern der Geist des Widerchrists, von dem ich euch gesagt habe. Und sage es abermals, dass er kommen wird, und er ist jetzt schon in eurer Mitte. Mit diesen Ermahnungen und dem Einsetzen der beiden Prediger bewies Immanuel der Stadt seine unaussprechliche Liebe. Nun bestimmte Immanuel einen Tag, an dem er sein Gnadenwerk an der Stadt zum Abschluss bringen wollte. An diesem Tag erschien der Prinz im vollen Glanz seiner Herrlichkeit, in der Mitte seiner geliebten Menschenseele. Im göttlichen Wohlwollen eröffnete er ihnen, dass er sie jetzt sichtbar auszeichnen wolle, vor allen Völkern und Menschen, als sein Volk. So würde jedermann erkennen, dass sie die Seinen sind, und auch sie selbst sich dessen stets bewusst bleiben, zu welcher Würde sie erhoben wären. Und sofort befahl er den Dienern, die ihn umstanden, aus seinem Schatzhaus jene weißen und glänzenden Kleider herbeizubringen. »Ich habe sie für meine Menschenseele besorgt und aufbewahrt«, erklärte er. Und nun wurden diese Kleider von weißer, reiner, schöner Seide vor den Augen des staunenden Volkes ausgebreitet. Und jeder durfte herzutreten und frei für sich das Kleid nehmen, das ihn am besten passe, wie Immanuel sagte, nach eines jeden Gestalt und Größe. Und so wurde denn das Volk ganz in Weiß gekleidet, in die feinste Leinwand, weiß und rein. Und man kann sich keine Vorstellung davon machen, wie Menschenseele in diesem Kleid glänzte. Wie eine Braut stand sie da, in reinem, köstlichem Gold und in gestrickten Kleidern. Ja, schön wie die Sonne, so klar wie der Mond und gewaltig wie ein Heer. Der Fürst sprach: Seht da, das Ehrenkleid, an dem ihr als die meinen nun überall erkannt werdet, an dem aber auch ich euch allein als die meinen erkennen werde, und ohne das niemand mein Angesicht sehen wird. Kein König oder Fürst, kein Gewaltiger oder Machthaber der Welt verleiht diesen Ehrenschmuck als ich allein. Darum sollt ihr daran auch als die meinen erkannt werden. Jetzt war nun die Menschenseele wie ein Siegelring an Immanuels rechter Hand, und seine Liebe, stärker als der Tod, behütete sie. Keine Stadt in der ganzen Welt war ihr gleich. Hier und sonst nirgends wollte er wohnen, hier seinen königlichen Sitz haben. Diese Stadt war nun errettet aus der Hand des Diabolus und gesichert gegen seine Angriffe durch die Stärke ihrer Befestigungen, die Macht und die Tapferkeit ihrer Armee und ihrer Führer, die Trefflichkeit ihrer Waffen. Sie hatten Prediger, aus deren Mund Ströme göttlicher Erkenntnis flossen, zur Befruchtung des Herzens, Gnadenkräfte, die sie stark machten, weiße Kleider, deren Licht leuchtete wie die Sonne. Über diesen neuen Zustand der Stadt, der Immanuel zu verdanken war, freute sich der Prinz und ließ zum sichtbaren Zeichen seiner Freude seine Fahne auf den Zinnen der Burg aufpflanzen. Aber er war auch darauf bedacht, die Liebe, die zu ihm in Menschenseele entzündet war, auf jede Weise zu erhalten und zu mehren, damit das Band zwischen ihm und ihr immer fester gezogen und sie vor jedem Abfall bewahrt werde. Darum trat er in ununterbrochenen Verkehr mit den Bewohnern seiner geliebten Menschenseele. Es verging kein Tag, wo er die Ältesten der Stadt nicht zu sich in seinen Palast kommen ließ oder die Liebe diese zu ihm führte. Da ergossen sie denn die Herzen ineinander, wenn sie von ihm sprachen, was Immanuel an Menschenseele getan hatte und noch tun wollte. Besonders häufig verkehrte er in dieser Weise mit Herrn Oberbürgermeister Wille, mit dem ehrwürdigen Herrn Unterlehrer und Prediger Gewissen. Aber kein Bewohner von Menschenseele war von seinem Umgang ausgeschlossen. In allen Straßen, Gärten, Anlagen und wohin er kam, durften die Armen und Notleidenden sich seiner Gnade erfreuen. Ja, er küsste sie wohl gar, und waren sie krank, so legte er ihnen die Hände auf und heilte sie. Und die Hauptleute ermunterte er zum freudigen Erfüllen ihrer wichtigen Aufgaben durch seine stärkende Gegenwart und seine milden, von Freude und Leben überfließenden Worte. Das bloße Lächeln seines Mundes gab ihnen mehr Trost und Kraft als sonst etwas unter dem Himmel. Daneben veranstaltete der Prinz auch Feste und Gastmähler, bei denen er selbst nie fehlte. Kaum verging eine Woche ohne ein solches Festmahl. Eigentlich aber war in dieser seligen Zeit in Menschenseele jeder Tag ein Festtag um der Freude willen, von der alle Herzen erfüllt waren. Und Immanuel entließ seine geliebten Gäste auch nie, ohne ihnen noch ein Geschenk mitzubringen. Bald war es ein Ring, eine goldene Kette, eine Armspange, ein weißer Stein oder eine ähnliche Kostbarkeit. So lieb und wert war jetzt dem Prinzen Menschenseele, so hoch gehalten und geehrt in seinen Augen. Wenn aber die Ältesten und Bürger verhindert waren, zu diesen Festmahlen zu kommen, so ließ er sie darum nicht darben, sondern sandte ihnen Brot und Fleisch, das er selbst bereitete, und Wein, der von seinem Weinstock genommen und in seinem Haus gekeltert war. Eine rechte Lebensspeise und ein rechter Lebenstrank. Wer davon kostete, musste gestehen, dass so etwas in allen Königreichen der Welt nicht zu finden war. Oder wenn etliche lässiger zu werden schienen, zu ihm zu kommen, so ging er selbst zu ihnen und bereitete ihnen solche Genüsse, dass ihre Liebe aufs Neue entzündet wurde und sie von nun an desto inniger nach ihm verlangten. Was für ein erhebender Anblick war es, dort, wo vorher Diabolus sein Wesen getrieben und seine Diabolianer zur größten Unehre Schadeis und zur Schmach von Menschenseele bewirtet wurden, jetzt den Fürsten aller Fürsten sitzen und mit seinem erwählten Volk essen und trinken zu sehen. Seine mächtigen Hauptleute und Kriegshelden umstanden ihn, und die Sänger und Sängerinnen seines Vaters ließen zur Freude der Stadt ihre lieblichen Stimmen ertönen. Jetzt floss der Freudenbecher von Menschenseele über. Sie aßen nun von dem feinsten Weizen und tranken Milch und Honig aus dem Felsen. Jubelnd rühmten sie zu dieser Zeit: Wie groß ist seine Güte! Denn seitdem ich Gnade gefunden habe vor seinen Augen, wie bin ich da zu Ehren gekommen? Der hochgelobte Prinz stellte auch jetzt einen neuen Beamten in der Stadt an, einen Mann, dessen Angesicht aussah wie das eines Engels. Er hieß Herr Gottes Friede. Er war nicht in der Stadt geboren, sondern einst mit Prinz Immanuel vom Hof des Königs gekommen. Innige Freundschaft verband ihn mit den Hauptleuten Glaube und gute Hoffnung. Einige sagen, sie wären verwandt, und ich bin selber dieser Meinung. Er wurde noch über Herrn Oberbürgermeister, Herrn Syndikus, Herrn Gemüt und über alle Einheimischen gesetzt und zum Generalgouverneur der Stadt ernannt und das Schloss Herz ihm zur Wohnung angewiesen. Herr Glaube aber wohnte dicht neben ihm, um zu seiner Hilfe gleich bereit zu sein. Es war aber deutlich zu sehen, dass die Stadt sich in einem höchst glücklichen Zustand befand, solange sich alles in Menschenseele nach dem Willen dieses menschenfreundlichen Herrn richtete. Da gab es keinen Zank, keinen Streit, kein Schelten und keine Widerwärtigkeit. Ein jeder in Menschenseele bestrebte sich nur, dem anderen zu dienen. Der Adel, die Offiziere, die Soldaten und alle Einwohner waren eines Sinnes und immer nur bedacht, einander zu helfen und Immanuels Willen zu tun. Auch Frauen und Kinder schafften freudig an ihren großen und kleinen Aufgaben. Vom Morgen bis Abend durchwürzten sie ihre Arbeit mit Freudengesängen, sodass jetzt in der ganzen Stadt Menschenseele nichts anderes zu finden war als Einmütigkeit, Friede, Freude und Glückseligkeit. Und dieses währte den ganzen Sommer hindurch.